Na, ich sage auch nochmal Hallo, ich begrüße Peter Nowak, der das heute bestreiten wird und grüße euch alle, die hier seid. Dass das in Erfurt voll wird, das habe ich mir irgendwie schon gedacht, weil diese Bewegungsgeschichte, die in dem Buch mit einem bundesweiten Blick erzählt wird, die hat hier lokal auch ganz schön heftig stattgefunden. Ich habe das heute nochmal so ein bisschen nachvollzogen, indem ich im Archiv vom lokalen Infoladen die alten Zeckenheftchen durchgeschaut habe. Und in einem Drittel derer, die ich mir durchgeguckt habe, geht es um die Antisemitismus-Israel-Debatte. Ich habe die mal mitgebracht, kann man sich vielleicht auch mal angucken. Wäre vielleicht auch mal interessant, das lokal nachzuarbeiten, was da alles diskutiert wurde und wie es da abging. Vor allem nach den Anschlägen von 9/11 und den darauffolgenden Antikriegsprotesten. Und ein Teil von dieser lokalen Bewegungsgeschichte hat auch hier in den Räumen stattgefunden. Das würde ich noch mal kurz zwei Sachen erwähnen wollen. Das eine war, dass es, als diese Friedensdemonstrationen gegen den Einsatz in Afghanistan losgingen, gab es ein antideutsches Flugblatt, was irgendwie die Friedensbewegung kritisierte und was endete mit der Aussage, man müsse sich angesichts der schlimmen Argumentation der Friedensbewegung überlegen, ob man die Friedensbewegung mit Argumenten oder mit Steinen angreift. Das hat viel Oho und nach sich gezogen, viel Streit nach sich gezogen. Und da gab es hier oben in dem Raum, hier oben drüber, gab es ein Plenum von Menschen aus der radikalen Linken und aus der Friedensbewegung, wo versucht wurde, das zu vermitteln, also wo versucht wurde zu erklären, wieso kommen diese komischen Leute auf unsere Friedenskundgebung und sagen uns, dass wir Antisemiten sind. Das war nämlich schlicht und einfach so, dass die Art und Weise, wie diese Kritik der Antideutschen, also Peter wird sicherlich noch erklären, was das für eine Strömung war, ich lasse es mal so stehen, dass diese Kritik oft so vorgebracht wurde, dass die einfach von ganz extrem wenigen Leuten wirklich verstanden wurde. Das gab es auch später nochmal in Erfurt, du hast gerade eben im Gespräch darauf hingewiesen, beim Sozialforum in Deutschland gab es eine antideutsche Intervention dagegen und da haben die Leute vom Sozialforum haben zuerst gedacht, das sind Nazis, die da stehen und dagegen protestieren und dann haben sie abends sich drüber unterhalten und überlegt, was waren das denn für welche und dann haben sie gedacht, ah, es war bestimmt eine Sekte. Wo ich jetzt sagen würde, so falsch ist das auch nicht, aber da kann man ja vielleicht drüber streiten. Was hier an dem Ort noch stattgefunden hat, war noch eine interessante Veranstaltung, 2002 war das. Da kamen palästinensische und israelische Friedensaktivistinnen, die zusammen in einer Gruppe, Tayush hieß die Gruppe, gibt es mittlerweile nicht mehr, soweit ich weiß, die waren hier und haben über die Lage in Israel gesprochen. Und vorher gab es hier, es war auch eine WIKO-Veranstaltung und haben wir gedacht, oh Gott, wie wird das? Da kommen die Antideutschen, das wird ganz schlimm, die werden ganz fürchterlich den Leuten aus Israel, die werden die da zur Schnecke machen für das, was die erzählen. Oh Gott, wie kriegen wir das gestemmt? Und es war dann aber gar nicht schlimm. Die Antideutschen, das Schreckgespenst der damaligen Zeit, waren zwar da, aber haben ganz sachlich und okay diskutiert. Es war völlig in Ordnung. Und die Ängste kamen von unserer Seite auch daher, dass die Referentinnen vorher in anderen Städten die Erfahrung gemacht hatten, dass antideutsche Gruppen diese Veranstaltung gestört haben. Und die haben dann nach der Veranstaltung gegen Ende haben dann die Leute aus Israel gefragt, Mensch, die Antideutschen sind ja gar nicht da. Und dann haben die paar, die da waren, gesagt, doch, wir sind doch hier, wir sind doch ganz brav. Und genau, so war das. Und das aber, dass die Einwürfe, die die Antideutschen damals gegen die Friedensbewegung zum Beispiel, gegen so bestimmte Zustände der Linken in Deutschland eingebracht haben, nicht ganz verkehrt waren, hat sich an diesem Abend auch gezeigt, denn da gab es halt im Publikum natürlich das, was immer kommt, wenn man über Israel in Deutschland redet, es brachte jemand den Vergleich, dass der israelische Staat mit den Palästinensern genauso umgehe, wie die Deutschen mit den Juden im NS umgegangen werden, was natürlich hanebüchener Unsinn ist. Und dann mussten die palästinensischen AktivistInnen die deutschen Gutmenschen darauf hinweisen, dass das Unsinn ist. Also insofern hat irgendwie die Antideutschen einen wichtigen Punkt angesprochen. Haben die Antideutschen einen wichtigen Punkt angesprochen. Und das wollte ich nur anfangs nochmal sagen, um das ein bisschen zu kontextualisieren, dass diese Debatte auch hier stattgefunden hat. Und der Peter hat in seinem Buch eine ein bisschen einen viel weiteren Blick auf die Debatte eingenommen und dann würde ich an dich jetzt auch übergeben.
Ja, ich wollte mich auch nochmal bedanken. Also mir war das halt auch sehr interessiert, gerade in Erfurt auch eingeladen zu werden, weil ich halt auch als linker Journalist und auch Aktivist schon seit, ja, also eigentlich seit 15 Jahren da einen Bezug zu hatte. Das waren damals noch ganz andere Leute. Das fing eigentlich damit an, dass es hier so um 2000, also noch bevor das besetzte Haus ist, Leute, es ist zum Beispiel damals für das Todesfasten, also ein ganz anderes Thema in der Türkei, sozusagen interessierten und auch Aktionen machten und ich damals da auch Kontakte zu hatte und sowohl aktiv als auch als Journalistisch als auch politisch dazu gearbeitet hatte und damals in anderen Räumen noch hier war und dann gemerkt hatte, natürlich verfolgt habe, wie es was hier so läuft, dann diese Besetzung mitgekriegt hat und die Diskussionen und Entwicklungen damals in dem besetzten Haus, gerade rund um diese Demo, die dann immer um den 3.10. da lief. Das war ja eine klassische Anti-Deutschland-Demo, auch zum restlichen Termin und die, wo dann aber genau diese Diskussionen um Nahost und Israel immer stärker die Demo und die ganze Zurichtung und die Unterstützung beeinflussten, also sagen, ich habe das mitgekriegt zu wissen, weil es die Leute damals, die das organisierten, kannte und auch da öfter, also eigentlich auch jedes Jahr da war, zwischen 2001 und 2004 und die Veränderungen, also als Optis, dass dann alle Fahnen waren, Israel fand vorher waren keine Fahnen und dieses alles und das hat, also dadurch hat es natürlich einen Bezug, also eine Entwicklung der Leute und das hat allerdings auch dazu geführt, dass ich anders als viele, die zum Beispiel sagen wir schon länger in der Linken sind und sagen wir diese ganze Israel-Debatte irgendwie von Anfang an abgelehnt haben, wenn sie dann nicht selber involviert waren und die Leute sozusagen exkommuniziert aus der Linken, nach dem Motto, das sind keine Linken oder zumindest keine radikalen Linken, was immer das ist, also das war also gerade, da hat natürlich die Entwicklung in Erfurt oder einfach der Kontakt zu den Leuten und die Entwicklung da, also vor allen Dingen in Erfurt dazu beigetragen, dass es da von Anfang an einen viel differenzierteren Blick hatte, weil ich habe natürlich Menschen, von denen ich wusste, die um 2000 sozusagen eine der aktivsten Gruppen waren damals zur Türkei und die da SPD-Büros, Symbolis besetzt hatten, Kirchen und so, das war also sehr viel gemacht hatten. Und dass die später dann teilweise sehr pro-israelische Positionen haben, damit habe ich die natürlich nicht sozusagen dann auf einmal aus der Linken exkommuniziert und habe mir natürlich die Frage gestellt, also schon damals auch mehr, ja, welche Entwicklungen sind denn dafür verantwortlich und Erfurt war da ja nur ein Brennpunkt, das war natürlich in vielen anderen Städten ähnlich, aber da hat es halt auch durch Kontakte, durch persönliche Kontakte, die es damals gab, hat es das halt so direkt verfolgen können und hatte halt dann von da, vielleicht war das auch ein Grund mit von Anfang an einen viel differenzierteren Blick, dass ich immer gesagt habe, Sisserlis, das sind Positionen, also da werden Positionen vertreten, die ich nicht vertrete, aber es würde mir nicht anmaßen, weil ich das ja eh als jemand, der nicht in der Partei ist, nicht anmaße, zu entscheiden, ob sind das Linke oder nicht Linke, wobei man das natürlich von beiden Seiten sehen muss, dass das ja von beiden Seiten lief und so ein Ausschluss oder Exkommunizierung, weil wir jetzt hier in kirchlichen Räumen sind, das ist ja teilweise manche Linke, auch nicht kirchliche Linke, gehen ja da durchaus ähnlich um. Das war natürlich für mich als selbst als Rätekommunist, von Anfang an merkwürdig und gerade an dieser Frage, aber deswegen halt nochmal dieser Bezug zur Erfurt, hat es das halt, also von Anfang an einen sehr differenzierten Blick dazu, also man kann auch sagen, man steht dann zwischen den Stühlen und wird dann natürlich von beiden Seiten sozusagen angegriffen, aber das ist ja teilweise auch eine gute Position zwischen den Stühlen, weil es da dann um Argumente und nicht um Identitäten geht. Und das war natürlich, wurde auch dann eine identitäre Bewegung. Aber das war halt auch ein Grund, dann für mich, das Buch also mal zusammenzustellen, dass ich dann halt gemerkt hatte, wie identitär die Bewegung wurde und wie wenig Bezüge genommen wurden, zum Beispiel auf Diskussionen, die vielleicht ein, zwei Generationen, also linken Generationen vorher geführt wurden. Das ist natürlich bei ganz vielen Themen so. Also, als die Occupy-Bewegung aufkam, hat schon kaum jemand noch mitgekriegt, dass es noch 10, 15 Jahre vorher ein Sozialforum gab, die im Grunde das ähnlich strukturiert und funktionierte, also diese Kurzlebigkeit, aber gerade bei solchen Debatten ist das natürlich besonders fatal und das war eigentlich so der Anlass, also sagen wir eine wirklich kurze Geschichte, das Kurze muss da auch betont werden, vom Verlag her war natürlich ein bestimmtes Format vorgegeben, es sollte halt maximal so 120 Seiten sein, also kleines Format, es sollte ausschließlich kein Wälzer sein, wo man dann wieder hunderte, sagen wir, Fußnoten hatte und das ist natürlich ein Problem, das gab es natürlich auch schon die Kritik, wo Rezensentinnen gesagt haben, was alles fehlt. Natürlich fehlt da ganz viel. Also man muss es dann wirklich auch mal beschränken, aber man muss dann auch vielleicht oder kann dann vielleicht anregen, weiterzulesen. Also was zum Beispiel fehlt, wo ich dann ganz kurz anfangen und darauf hinweisen wollte, was dazu auch ein gutes Buch ist, ist es die ganze Situation von, sagen wir, von der Westdeutschen, muss man dann ja sagen, neuen Linken, dieser Übergang. Das fehlt schon deshalb, weil halt da, da gibt es einiges zu, also von einer bis 66, wenn es linke Fresse, meine ich eigentlich immer die außerparlamentarische Linke, eigentlich jedes Mal, das muss, und jetzt keine parteiförmige, das war damals in den 60er Jahren ja einfacher, weil da gab es ja links von der SPD keine Partei, die sich links nannte. Und da gab es halt lange Zeit eine sehr pro-israelische Position und dieser Übergang 66, 67, eigentlich mit dem Sechstagekrieg, da ist ja einiges zu gelaufen. Da gibt es auch eine sehr gute Ausstellung, die läuft zurzeit in Berlin. Ich glaube, die geht auch rum, die geht über Springer, über die Geschichte von Springer, also wo dann sozusagen die Bild-Zeitung sozusagen das Monopol oder sozusagen das Sprachrohr für eine pro-israelische Politik wurde und die Kritikerinnen der Neuen Linken, für die die Bild-Zeitung ja eine der, sagen wir, Angriffsziele war, die dann sozusagen das glatte Gegenteil machten und dann, sagen wir, teilweise innerhalb von Wochen sozusagen eine pro-palästinensische Positionen bekamen. Ich denke, das ist gut für die Vorgeschichte, das habe ich am Anfang ganz kurz erwähnt, da gibt es einige gute Literatur, aber das ist eigentlich die Grundlage, auf der dann in die ganzen 70er, 80er Jahren eigentlich die ganze außerparlamentarische Linke, oder fast die ganze, mit ganz wenigen Ausnahmen, strukturiert war. Es war eigentlich, es gab keine hörbare oder, sagen wir, keine wahrnehmbare Position, die jetzt irgendwie, sagen wir, die israelische Politik verteidigt hätte. Es gab aber in unterschiedlichen Nuancierungen und Abstufungen pro-palästinensische Positionen, also von Positionen, die aber noch versuchten, sagen wir, einen Ausgleich, also zu sagen, dass man also pro-palästinensisch, aber immer auch erwähnten, dass zum Beispiel die jüdischen Leute, die dort lebten, sozusagen dort in, das Recht haben, dort zu leben. Das war aber noch die sozusagen die gemäßigte Position bis dahin, wo es dann Positionen gab, die allein die Erwähnung, dass der jüdische Mensch leben soll, schon als Kapitulation vor dem Zionismus, wie das damals unverfangen hieß, beschrieben und die das war da, also da gibt es einige Beispiele, die ich da auch in dem Buch erwähnt hatte, wo man, wenn man die heute liest, sozusagen sich wirklich wundert, dass die nicht aus dem Umfeld von NPD oder anderen rechten Gruppen kamen, dass die eben in der linken Bewegung waren. Ich kann da ja ein Beispiel mal herausnehmen und zwar ging das halt darum, dass Mischa Brumlik, der ja heute auch in der Diskussion ist, den kennen auch einige, zumindest so von den Zeitungen, der auch jetzt in der vorletzten Konkret, das heißt, es auch sehr interessant fand, gerade in der Konkret wieder so eine Diskussion angezettelt hat über binationalen Staat und wie das in Israel diskutiert wurde. Und da gibt es ja jetzt auch Diskussionen, ich finde das natürlich gerade in der Konkret auch sehr interessant, also solche Diskussionen. Und der hatte halt in den 80er Jahren, also damals, wo es den Libanon-Krieg und so weiter gab, Anfang der 80er Jahre, war der auch aktiv in so einer in Bewegungen, die versuchten, so eine Art Vermittlerrolle, also eine Vermittlerrolle zwischen Linken in Israel, Palästina und hier herzustellen und der immer deutlich machen versuchte, dass es halt nicht angehen sollte, also wenn man Solidarität zu Palästina forderte, was damals die Parole war, wer denn damit gemeint ist und der dann eigenes einforderte, man sollte doch die israelische Friedensbewegung oder eben die israelische, heute wird man sagen, Zivilgesellschaft, also die Gruppen, die da gerade Anfang der 80er Jahre, wo Sharon Verteidigungsminister war und wo der Krieg gegen Libanon war, der dann ja, wo es das Massaker in den Flüchtlingslagern gab, das ja nicht von Israelis, aber zumindest im Rahmen dieser Besetzung stattfand, aber eben von Phalangisten, von christlichen Phalangisten im Libanon, was dann aber unreflektiert ja Israel also so als Täter hingestellt wurde. Und da gab es eine riesige Antikriegsbewegung in Israel mit zigtausenden Leuten, was heute gar nicht mehr denkbar ist. Und der Brumlik wollte halt dann hier, hatte dann halt hier vorgeschlagen, dass man eben in den Aufrufen eben das auch deutlich macht, dass Israel kein homogener Block ist, dass es da genauso wie Palästina, dass es da eben reaktionäre Kräfte gibt, dass es da fortschrittliche Kräfte gibt und dass man das eben deutlich macht, statt eben so zu reden von da Israel und dort die Palästina, also Palästina in dem Fall gut, Israel böse. Und da gab es dann halt bei so einem Treffen in West, in so einem bundesweiten Treffen damals, wurde das halt harsch abgelehnt mit der Begründung, dass man es nicht von einigen sozusagen fortschrittlichen Juden in Anführungsstrichen die Solidarität kaputt machen ließe. Das war dann sozusagen die Begründung. Das hat Michael Brumlik hatte so ein Buch, wo er so seine Erfahrungen und seine als linker Jude in Deutschland beschrieben hatte, hat das halt da auch nochmal erwähnt. Ich fand, das ist halt ein sehr, es zeigte halt, das war durchaus keine Ausnahme. Das zeigte eher das Klima, das, sagen wir, gerade in den 80er Jahren in großen Teilen der westdeutschen Linken, außerparlamentarisches Linken herrschte bei diesem Thema. Also es gab natürlich ganz viele Gruppen, die das auch nicht interessierte, die ganz andere Themenbereiche sozusagen hatten. Es war ja sehr teilbereichsorientiert, aber die Gruppen, die sich da sehr stark, sagen wir, damals antiimperialistisch verstanden, da war es im Grunde fast, also war es ein Dogma, also sagen wir, dass man auf Seiten Palästina steht. Und dass dann höchstens noch die Abstufung kam, ob eben überhaupt erwähnt wurde, dass Israel, dass es in Israel auch fortschrittliche Kräfte gab. Es wurden Zeitungen wie Al-Karamah, so eine kennt heute, glaube ich, kaum noch jemand, also die ist auch mit Recht vergessen. Die wurde dann relativ oft rezipiert. Das war eine Zeitung, die ganz stark eben diesen, also auch so ein ganz pro-nationalistisch, pro-palästinensischen Standpunkt sozusagen Einnahmen. Es wurden Veranstaltungen mit Karam Keller damals, weil das war so einer der Koryphäen der Antizionisten. Das war ein ehemaliger ägyptischer Maoist, der aber, wie gesagt, ganz klar jedes israelische, die Berechtigung für einen israelischen Staat absprach und der seine Thesen immer, die damals auch relativ breit rezipiert wurden, dass es eine Zusammenarbeit zwischen Zionismus und Nationalsozialismus gegeben habe zur Besiedlung des Nahen Ostens, also der war in Bremen auch an der Uni gelehrt und aus dessen Forschungsbereichen kamen diese ganzen Thesen auf, die ja noch lange Zeit auch immer noch mal so jetzt heute nur noch in Randbereichen durch die Debatte geistern. In Wirklichkeit ging es natürlich darum, dass es innerhalb, sagen wir, im frühen Nationalsozialismus Überlegungen gab, die Juden auszusiedeln und da bestimmte zionistische Organisationen angesprochen wurden, dass es aber keine gleichberechtigte Zusammenarbeit gab. Da haben übrigens damals auch schon Leute hingewiesen, aber dass es überhaupt solche krude Thesen, sagen wir, damals ernsthaft, sagen wir, diskutiert wurden oder nicht maßdiskutiert, sondern hingenommen, zeigt eigentlich, wie nötig auch, was Michel ja auch schon gesagt hat, eigentlich auch so eine Intervention war, die eben da eben auch dem versuchte, gegenzusteuern. Und es gab tatsächlich schon Ende der 80er die ersten wahrnehmbaren Proteste. Also es gab natürlich vorher dann lokal immer auch schon Leute, die sich gegen diese einseitige Zuschreibungen gewehrt hatten, aber wo das dann wahrnehmbar war und wo es dann auch zu den ersten Skandalen, wenn man so will, innerlinken führte, war dann in Hamburg an der Hafenstraße. Also Hafenstraße war im Grunde damals in der westdeutschen Linken so ein Symbol eines besetzten Hauses, das es sogar geschafft hat mit Barrikadentagen. Es sollte geräumt werden. Es war eigentlich alles 87 oder 88 war alles schon vorbereitet, auch schon die Polizeieinsatz, alles. Die standen sozusagen um die Ecke. Und dann gab es aber zwei dreitägige Barrikadentage und es gab aus ganz Westdeutschland und Westeuropa, sogar Holland, Belgien, sind Tausende hingekommen und letztlich hat es dann dazu geführt, dass halt die liberalen Hamburger Kaufmannschaften, es war auch noch kurz vor dem Weihnachtsgeschäft, dass die dann gesagt haben, die wollten es nicht auf so eine Auseinandersetzung ankommen lassen, dass dann das Weihnachtsgeschäft verdirbt, weil die Räumung wäre natürlich möglich gewesen, aber eben es war halt, wäre halt ein höherer Preis und die Häuser stehen ja immer noch und dort waren halt große Wände und da wurde halt diese Parole Boykott Israel, Kibbuzim und Strände sozusagen groß aufgemalt und das wurde, da gab es auch Postkarten zu und es wurde in vielen Städten, gab es das auch so als Symbol für die Solidarität mit der Hafenstraße oder eben ein widerständiges Haus, das war dann ja nachdem sie schon legalisiert waren. Und da gab es damals, so gesagt 88, innerhalb der radikalen Linken, dann den ersten Protest dagegen und das war damals hauptsächlich von dem in Hamburg starken Kommunistischen Bund. Also das war eine der Gruppen, die, wenn man so will, eine der Verfallsprozesse aus der maoistischen Zeit, aber die Gruppe, die eben nicht so dogmatisch war, also die, sagen wir, nicht, sagen wir, irgendwelchen Mao, sagen wir, undogmatisch an Maoismus sozusagen angelehnt hat, wenn man das so bezeichnen kann, und die deshalb auch überlebt hat. Die gibt es ja heute noch in der Form, also den KB gibt es ja schon lange nicht mehr, aber die Zeitung AK, also diese Monatszeitung, ist noch sozusagen erhalten geblieben. Und der Name hieß mal Arbeiterkampf und ist dann sozusagen, heißt heute eben zeitgemäß Analyse und Kritik. Und was auch erhalten blieb vom KB sind halt sehr viele Kader, die damals geschult wurden, die sozusagen sowohl bei den Grünen, Jürgen Trittino als Beispiel, oder eben in der Linkspartei, Ulla Jelpke, es gibt dann noch einige mehr, also die haben... Jürgen Rehns, der lange Chefredakteur des Neuen Deutschland dann war, also die haben relativ viele Einfluss gehabt in verschiedenen Teilen der Politik, auch in der Konkretfraktion, also Thomas Ebermann zum Beispiel, heute halt vor allem ein Kabarettist, kommt auch da raus. Und was es da halt auch gab, und deswegen ist das auch interessant gewesen, da fängt es eigentlich so im Buch die Kontinuität an, dieser Flügel des KB, die damals protestiert haben, die damals gesagt haben, diese Parole, das ist unsäglich hier gerade zumal in Deutschland, die waren dann sozusagen, das war 88, dieser Streit in der Hamburger Hafenstraße, die waren dann in diesem Umschwung 89, Mauerfall, Wiedervereinigung und das alles war in dieses herausbildenden Nie wieder Deutschland-Bewegung, die sich damals ja auch so benannt hatte, waren die sozusagen eine treibende Kraft als KB-Minderheit zunächst. Und das war sozusagen, ich glaube 1990, 91, gründeten die dann eine eigene Zeitung sozusagen als Gegenpol zum AK. Der AK war dann sozusagen zunächst, sollte die Minderheit und die Mehrheit noch in einer Zeitung schreiben. Da waren dann abgezirkelte Zeitungen, aber Seiten sozusagen. Aber wie das halt so läuft, sowas klappt in der Theorie, in der Praxis und in der Regel ja nicht. Und so war das dann auch. Ich glaube, nach einem halben Jahr war dann dieses Dachprojekt eines gemeinsamen AK-Mehrheit-Minderheit beendet und es gab wohl auf der Redaktionssitzung irgendwelche Leute, die aus der Mehrheit, die dann denen der Minderheit gesagt haben, die sollen verpissen nach dem Motto, die sollen auf die Bahamas gehen. Und dann haben die das gleich gemacht und haben dann 1990, glaube ich schon, die Zeitung Bahamas gegründet. Die war tatsächlich ursprünglich die Zeitung dieser KB-Minderheit und das waren genau die Leute, die eben 1988 eigentlich in die initiativ wurden, damals in den Protesten gegen die Parolen an der Hafenstraße. Und das war am Anfang überhaupt keine, sagen wir mal, man kann nicht sagen pro-israelische Zeitung, sondern die hatten damals die Position, wenn man das so will, dass die halt gesagt hatten, dass man in Deutschland also solche Parolen nicht bringen kann, dass die aber ist deswegen überhaupt nicht, sagen wir mit der israelischen Regierung damals solidarisiert hat, sondern es ging um eine innerdeutsche Debatte. Und das war auch noch in den Anfang der 90er Jahre so. Und dass es eben nicht darum ging, jetzt israelische Politik hier in Deutschland zu verteidigen oder Israel fahren oder sowas, sondern dass es darum ging, die deutsche, sagen wir vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen Geschichte und der Shoah, bestimmte Begrifflichkeiten, bestimmte Vorstellungen von wer Jude ist, wer ist, was Israel ist und so weiter, zu diskutieren und thematisieren. Und nicht darum, im Gegenteil, sie haben sich sogar am Anfang dagegen gewehrt, dass man sie jetzt in Verantwortung nimmt oder dass man sich überhaupt damit dafür interessiert oder kommentiert oder bewertet, was im Nahen Osten passiert. Das war damals, hieß diese ferne Fuchtelei, also das wurde dieser Begriff, das heißt, dass man meint, hier in der Linken in Deutschland, die überhaupt keinen Einfluss hat, dass man meint, da hier dort das Nahostproblem lösen zu können. Dagegen haben die sich gewehrt, und das fand ich auch sehr sympathisch, und ist auch heute noch sympathisch. Das muss man natürlich heute auf beide Seiten anwenden, weil es das natürlich dann auch änderte, diese sozusagen neutral, diese zu vermeiden, jetzt Weltpolitik machen zu wollen und sondern tatsächlich in Diskurse und Debatten genau hier in Deutschland einzugreifen und dann auch durchaus provokativ und drastisch einzugreifen, weil natürlich, ich denke, das ist natürlich auch, was Michael gesagt hat, hängt da auch mit zusammen, also eine Bitte oder eine vorgetragen in einer Form, dass es niemanden aufregt, geht es unter, sondern wenn dann erstmal das provokativ sozusagen dargelegt wird, dann schreien die Leute auf und dann ist vielleicht nicht direkt sofort, aber eine Diskussion möglich. Also am Beispiel mit der Hafenstraße, wo dann gesagt wurde, ja, das war natürlich so eine sozusagen provokative Zuspitzung, dass es im Grunde die, also wurde das dann argumentiert, ist die aktuelle Fortsetzung des Nazi-Parole kauft nicht bei Juden. Das hat natürlich dann getroffen, das hat dann diesen riesen Empörung, weil die Leute natürlich, gerade die Linken, sich nicht sagen lassen wollten, sie würden da umgewandte Nazi-Parolen verwenden, aber hat immerhin erstmal dazu geführt, dass es diese Diskussion gab und dass dann auch zumindest Leute gesagt hatten, auch dazugegeben haben, ja, dass die Parole, so wie sie an der Hafenstraße war, dass die natürlich viel zu platt ist, zumal, wie gesagt, diese Boykottdebatte gibt es ja heute auch, aber viel differenzierter, zum Beispiel Kibbutze zu boykottieren, wird ja heute, also es zeigte natürlich auch, dass sehr viel wenig Ahnung über Kibbutze zum Beispiel bestand, dass gerade sehr viele Überlebende, sagen wir, der Shoah, also aus ganz Europa in Kibbutz lebten, dass die Kibbutz-Idee sehr viel sozialistische oder egalitäre Vorstellungen hatte, die natürlich wie alle sozialistischen Vorstellungen in der Praxis nur ungenügend mangelhaft umgesetzt wurden, aber es gab zum Beispiel von Anfang an Kibbutze, wo sehr egalitäre Vorstellungen es gab und so weiter, das wurde da überhaupt nicht berücksichtigt damals, also indem einfach zum Beispiel Kibbutze nur als Wehrdörfer sozusagen gegen Palästina dargestellt wurden, was natürlich historisch überhaupt nicht stimmt. Was natürlich stimmt, dass in bestimmten Lagen, gerade nach dem Sechstagekrieg, Kibbutze sozusagen in Gebieten waren, wo viele Palästinenser lebten und die Problematiken, die damit waren, die sind da, aber die können in dieser Parole natürlich überhaupt nicht wieder sozusagen das widerspiegeln, dass dann in Deutschland ein Boykott gefordert wird, was immer das auch heißen soll, weil ja in Kibbutzen überhaupt, also von Anfang an nur jüdische Leute leben, also das Boykottieren hätte dann halt geheißen, dass man die Waren vor allen Dingen von dort boykottiert, dass man nicht dorthin reist, was ich ja denke, was für Israel keine große, was da sicher die meisten Israelis auch nicht bedauert hätten, wenn da keine Deutschen hinkommen und so, aber es zeigt ja auf jeden Fall die völlige Geschichtslosigkeit eines Großteils der Linken und die Notwendigkeit dieser Intervention. Ja, also wo ich im Buch noch drauf eingegangen bin, es gab zeitgleich noch einen zweiten Strang von einer Antisemitismus-Diskussion, die schon durch die Art der Organisierung der Gruppen eben nicht öffentlich geführt werden konnte. Und zwar ging es um die Debatte, die damals im Bereich Revolutionäre Zellen Rote Zora geführt wurden. Das war eine Guerilla, die RAF ist natürlich viel bekannter. Es gab aber eben nicht nur die Rote Armee-Fraktion, die aus den 70er Jahren als eine militante Organisation, sondern es gab noch den 2. Juni und es gab eben die RZ, also die Rote Zora Revolutionäre Zellen. Also die Rote Zora war sozusagen eine Frauenorganisation, die feministische Ansprüche hatte und im Gegensatz zur RAF war sie nicht zentral organisiert, hat sie es nicht als marxistisch-leninistisch verstanden und hatte auch ein viel stärker, also die Leute haben auch nicht im Untergrund ständig gelebt, sondern sie haben illegale Aktionen gemacht, waren aber eben unbekannt und hatten aber in Alltagskämpfen auch gelebt und die hatten aber einen sogenannten internationalistischen Flügel, der halt dann besonders, nachträglich wurde das ja auch bekannt, der dann halt sozusagen eine besondere Rolle dabei spielte, dass dieses mit palästinensischen Organisationen sozusagen kooperiert. Das ist ja bis heute relativ unklar, weil da ist natürlich klar, dass die da noch leben oder so, da auch wenig sagen, weil das ist ja immer noch in Strafbewehrt, also ist ja noch immer eine Frage der justiziable Frage, was aber auf jeden Fall klar war, dass in Entebbe bei einer Flugzeugentführung eben zwei RAZ-Mitglieder dann auch umkamen. Also dieses Flugzeug wurde dann von israelischer Armee gestürmt in Entebbe, also der Hauptstadt von Uganda. Und das bei dem Kommando sind auch zwei Deutsche eben umgekommen und die eben über die RZ erschienen überhaupt in diesen Zusammenhang kamen. Und das wurde aber lange Zeit auch sozusagen nicht darüber geredet. Da hieß es dann immer, ja, man kann da nichts sagen, die Leute sind im Untergrund oder werden gesucht oder ja, das würde halt der Justiz helfen. Und es gab dann aber, wie gesagt, Ende der 80er Jahre gab es halt diesen Fall Gerd Albertus. Also Gerd Albertus war halt ein legal in Köln lebender Mensch, der auch unter anderem damals für die frühe Taz gearbeitet hatte und sehr aktiv in der Flüchtlingskampagne war Ende der 80er schon. Und der ist dann irgendwann verschwunden. Niemand wusste, also es gab dann halt Mutmaßungen, wo der ist. Viele dachten, ja, der hat es abgesetzt nach in Nahen Osten und ist wieder in den Untergrund gegangen. Das wurde dann halt so gemunkelt, aber es war halt nichts bekannt. Und dann hat halt eine RZ-Gruppe, RZ ist ja auch nicht, wie gesagt, war ja eher dezentral organisiert, deswegen gab es auch keine gemeinsamen Erklärungen. Eine Gruppe hat dann diese Erklärung verfasst, Gerd Albertus ist tot, und hat dann sozusagen bekannt gegeben, ja, der hatte Kontakt in Nahen Osten und er ist da auch hingereist und er ist dort von einem palästinensischen Kommando als Verräter, Zionistenfreund und so weiter beschuldigt und erschossen worden. Und dieses Papier, das habe ich auch ausführlicher zitiert in dem Buch, weil das Papier eben diesen Fall, also diesen Tod eines Freundes und Genossen, wie die Gruppe selber schrieb, zum Ausgangspunkt nahm, um ihre sozusagen antizionistische Politik eines Stranges der RZ, einer grundlegenden Kritik zu unterziehen und zurückzugehen bis auf Entebbe zum Beispiel und so weiter, wo sie dann auch zugelassen hatten. Die Kritik, die gab es ja von Leuten, was aber immer abgewehrt wurde, dass bei dieser Flugzeugentführung, da waren ja Passagiere aus ganz vielen Ländern, aber eben auch jüdische Passagiere, und die wurden eben sozusagen gesondert, also die wurden halt aufgeteilt, ein Teil der Passagiere wurde entlassen früher, also Frauen und Kinder eigentlich, aber eben keine Frauen, also keine jüdischen Frauen. Und das war natürlich nichts anderes als eine Selektion. Das wurde von relativ schnell bekannt, im Spiegel, in der ganzen bürgerlichen Presse auch kritisiert, ja mit Recht kritisiert, und es gab aber diese Abwehrreflexe von Seiten der radikalen Linken, wir wissen das ja nicht, und wenn die das behaupten und so weiter, also nach dem Motto, wenn es die bürgerliche Presse behauptet, dann sind wir erstmal dagegen. Die richtige Position wäre ja dann zu sagen gewesen, ja, was ist die Grundlage? Ich meine, und dazu ist es auch zu verhalten. Und das ist dann in dem Papier aber ganz klar geschehen und wurde dann auch bestätigt, dass das so gelaufen ist und dass das sozusagen, also nennen Sie selber, der Tiefpunkt also sozusagen einer linksverstehenden Politik. Und dieses Papier hatte insoweit, also hatte so eine ziemliche Bedeutung, weil es eben aus einem Zusammenhang gab, aus der RZ, und die in großen Teilen der außerparlamentarischen Linken eine ziemliche Sympathie hatte, viel mehr als die RAF, weil die RAF hatte zu dieser Zeit eigentlich so Ende der 80er nur noch bei einer, sagen wir mal, Westdeutschland, bei seiner sehr begrenzten kleinen Kreisen, eben dieses dann auch als Anti-Imps, also so in kleinen Kreisen der Anti-Imperialisten, noch eine, sagen wir, größere Sympathie. Anders war es noch, wenn es um Gefangenenfragen ging und um Freilassungen von Schwerkranken und so weiter. Aber die politische Orientierung war schon lange umstritten. Das war halt bei der RZ anders, weil die halt sehr stark auf konkrete Themen setzte, zum Beispiel Adlerkampagne, wo es da um Frauenarbeit in Korea und so weiter ging, da haben die dann konkreter Angriffe gemacht. Und so, die war halt viel vermittelbarer. Sie haben auch in der Regel darauf geachtet, dass keine Personen umkamen und so weiter. Deswegen hatte die eine viel stärkere, also sagen wir, bis in Teile der damaligen Grünen noch hinein, also in vor 89, also auf Lothar Dittfurth und der Flügel auch eine relative Rolle hatte, waren die zumindest als, wie soll man sagen, also wurden sie als Linke angesehen. Also vielleicht, dass es da natürlich andere Wege gab, aber sie wurden als Linke angesehen. Und ein Papier aus diesem Zusammenhang, dass es da eben, sagen wir, mit dem Antizionismus, Sie haben auch von Antisemitismus, linken Antisemitismus gesprochen, hatte schon eine völlig andere Bedeutung. Es war eben nicht mehr von außen, es konnte auch nicht mehr so weggedrückt werden mit dem Argument, ja, das schreibt die bürgerliche Presse. Und ich bin dann halt auch noch ein anderes Beispiel eingegangen, wo eben dieser Mechanismus, das gar nicht an sich heranzulassen, besonders funktionierte. Das war halt der Fall von dem Klein. Also Klein war halt auch jemand, der also aus AZ-Zusammenhang kam. Frankfurt-Main halt damals, also noch so aus diesem alten, also aus diesem frühen Sponti-Kreis, wo auch Joschka Fischer und Cohn-Bendit rauskommen. Die haben ihn ja dann später auch unterstützt, der dann aber eben ausgestiegen ist, der noch bei der in Wien bei dieser Aktion damals gegen die OPEC dabei war, da verwundet wurde, dann ausgestiegen ist und dann ein Buch Rückkehr an die Menschlichkeit geschrieben hat. Und er galt im Grunde als klassischer Aussteiger, mit dem er in der außerparlamentarischen Linken, mit dem er nichts zu tun haben wollte. Und alles, was er schreibt, kann eben nur Propaganda sein. Und deswegen hat man im Grunde also auch diese Passagen nicht ernst genommen oder einfach sagen wir ignoriert, wo er halt geschrieben hat, dass es damals auch konkrete Pläne gab, zum Beispiel Leute wie Galinski, also Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in einzelnen Städten anzugreifen und praktisch mit ihrer angeblich, also weil sie angeblich für die israelische Politik stünden. Was ja nochmal besonders perfide, also klassischer Antisemitismus ist, dass man tatsächlich ist Vertreter der jüdischen Gemeinde für eine, sagen wir, israelische Politik haftbar machen wollte. Und das hatte der halt damals geschrieben, das hatte er ja auch als eine Begründung für seinen Ausstieg damals beschrieben, der Klein. Aber das war halt, hat dann erst Anfang der 90er Jahre dann die Lupus-Gruppe, das sind halt, ist halt ein kleiner Zusammenhang aus Frankfurt, auch aus der autonomen Grenzen, die haben das dann im Grunde aufgegriffen und haben auch diese Fehler oder dieser falsche Umgang damit, dass man das mit der Begründung ignoriert, das ist ein Aussteiger, oder ist Kronzeuge oder sowas, deswegen diskutieren wir gar nicht, was er geschrieben hat und gucken gar nicht, ob das, was er geschrieben hat, ob da irgendwas dran sein könnte, außer auch an dem Argument, warum er ausgestiegen ist. Und das wurde dann erst Anfang der 90er Jahre kritisiert, also die Lupus-Gruppe, die gibt es heute auch nicht mehr, es gibt noch einzelne Personen, die jetzt auch schreiben, aber als Lupus-Gruppe gab es die sozusagen 3-4 Jahre und die haben halt auch versucht, so eine Aufarbeitung auch von den Fehlern in der Linken, also gerade der autonomen Politik im Rhein-Main-Gebiet hauptsächlich, wo der Kleine auch herkommt, und haben unter anderem eben auch kritisiert, also dass dieses völlige Schweigen oder sogar diese Abwehr, sich damit überhaupt zu befassen. Und das war natürlich, also beides, sowohl das Lupus-Papier als auch diese ganze Diskussion über diesen Albertus, über diese RZ-Texte ausgelöst wurden, die wurden natürlich hauptsächlich Anfang der 90er Jahre geführt, weil genau da halt dieser Bruch war, also im Zusammenhang mit dieser Nie-Wieder-Deutschland-Bewegung. Und das ist auch der Grund, warum immer noch diese Begrifflichkeit, die ich ja in dem Buch selber nicht verwende und auch kritisiere, dass Israel-Solidarische Linke pauschal als Antideutsche dargestellt werden, also dass das so Synonyme sind, das habe ich selber nicht verwendet, weil das hatte vielleicht Anfang der 90er Jahre seine Berechtigung, weil, sagen wir, die Nie-Wieder-Deutschland-Bewegung, die hieß damals auch so, also die vor allen Dingen auch mit den Folgen, also damaligen Rassismus, den damaligen Aufkommen von Nazi, also sagen wir, großen Nazi-Kundgebungen vor Flüchtlingsheimen, vor allem im Osten, aber auch in Westdeutschland, die sich dagegen gewehrt hatten, die sich gegen eine deutsche Gedenkpolitik gewehrt hatten, die sozusagen die Opfer der Nazis und die gleichstellt mit Bombenopfern und so weiter. Das waren so ihre Themen. Und dort in diesem Zusammenhang ist auch die Israel-Solidarische Bewegung entstanden. Aber spätestens seit Mitte der 90er Jahre ist das also auf keinen Fall identisch. Schon gar nicht nach 2001. Also deswegen finde ich es halt ist heute auch falsch. Also diese Gleichsetzung, zumal da ja auch eine antideutsche Position, die ja viel sozusagen auch damit vor allen Dingen von großen Teil, die jetzt die Israel-Solidarisch-Position ablehnen, automatisch auch diskreditiert ist. und es so getan wird, als wäre eine antideutsche Position, die es ja immer, die es ja schon viel länger gab, die es ja auch schon im Ersten Weltkrieg gab, oder für Rosa Luxemburg war schon antideutsch und so. Es gibt halt bei Marx oder Sätze, die man so interpretieren kann. Es gab bei vielen Anarchisten Sätze, die man so interpretieren kann. Das würde damit ja pauschal sozusagen abgewertet und es wird vor allen Dingen in einen völlig anderen Kontext gebracht und es nimmt auch inhaltlich nicht, weil Israel solidarische Positionen heute in Teilen der Linken, die es nie als antideutsch verstehen würden, zum Beispiel in Berlin ist es zumindest so, dass es Jusos teilweise solche Positionen haben und so weiter. Also ich finde diese Gleichschätzung, die, sagen wir mal, daher kommt, dass tatsächlich die Bahamas und ein Teil, wenn man so will, der Urgrund dieser neuen Israel-solidarischen Bewegung tatsächlich im Rahmen dieser Nie-wieder-Deutschland-Bewegung entstanden ist, finde ich, das ist aber falsch, das fortzuführen. Ich habe dann eben versucht, diese Begriffe tatsächlich dann Israel-Solidarisch versus Israel-Kritisch oder Pro-Palästinensisch einzuführen und das zu lösen von dieser Pro- oder Anti-Deutschland-Diskussion. Und weil ich finde halt, dass das so eine identitäre Begriff wurde, der eben mehr zudeckt, als dass er sozusagen öffnet. Und dann nochmal zu dieser Frage der Friedensbewegung, also das hat natürlich auch seine Vorläufer, diese Kritik an der deutschen Friedensbewegung, die ich ja teilweise in dem Buch auch teile, weil der erste sozusagen Knackpunkt war damals 1990 bei dem zweiten Golfkrieg, also der erste Golfkrieg wird ja so in der Geschichtsschreibung zwischen Iran und Irak genannt. Der zweite war dann die Kuwait-Besetzung vom Irak. Und dann gab es ja eine Allianz verschiedener Staaten, die dann eben gegen den Irak eingriffen. Und damals auch unter Saddam Hussein. Und da hat es dann noch eine riesige, das ist heute gar nicht mehr vorstellbar, eine riesige Bewegung innerhalb kurzer Zeit gegründet, also das war so Dezember 1990, fing das an, also wo das absehbar war, dass es da zu diesen Auseinandersetzungen kommt, bis dann Januar mit zigtausenden Menschen in ganz verschiedenen Städten, mit Riesendemonstrationen und so weiter, wo aber auch sehr viel irrationale, da gab es also auch diese Parole, kein Blut für Öl, die da dann schon sehr heftig kritisiert wurde von, also damals kann man noch sagen, der Nie-wieder-Deutschland-Bewegung. Und der Knackpunkt war aber eigentlich der, also warum das in dieser Nahosten-Antisemitismus-Debatte eine solche Rolle spielte, weil das irakische Regime halt Skat-Raketen auf Israel abfeuerte und Israel war damals war kein Kriegsteilnehmer, sondern war neutral und das hatte auch durfte auch nicht zurückschlagen, also durfte sich dagegen nicht wehren, was in der israelischen Politik eigentlich ein Unding ist, weil die immer das Prinzip haben, wenn sie beschossen werden mit Raketen und so, schlagen sie auch zurück und wehren sie es, um eben auch deutlich zu machen, dass sie eben das nicht gefallen lassen. Und das war aber so, dass die USA diese Koalition damals mit allen möglichen reaktionären arabischen Regimen hatte, unter anderem auch mit Syrien übrigens, also mit dem Assad, also das war damals der Vater noch, aber das Assad-Regime stand auf Seiten der USA damals. Natürlich Saudi-Arabien, das ist eigentlich eines der Hort, wenn ich so sagen, des islamischen Reaktion eigentlich bezeichnen, die sind es ja heute noch, und andere Staaten, und für die war halt klar, also das war so eine Bedingung, die würden halt nicht mitmachen, wenn Israel mitmacht, also sie wollten nicht in einer Allianz mit Israel sein, und deswegen durfte Israel nicht zurückschlagen, und nur diese ganze Diskussion über die Skat-Raketen, die hatten jetzt doch einige Verwüstung, auch einige Tote in Israel hinterlassen, aber vor allem einen psychologischen Effekt gehabt, weil in ganz vielen Städten saßen die Leute wieder in Bunkern, es wurden Gasmasken gekauft und es sind auch Juden aus aller Welt aus Solidarität dann dorthin gefahren und teilweise war noch das Giftgas, also die Raketen, die da eingesetzt wurden auch, von deutscher Produktion, aber in Deutschland, die Mehrheit der Friedensbewegung hat das nicht groß interessiert und dann gab es sogar so unsägliche Parolen wie Bagdad darf kein Dresden werden, also das war zeitgleich Jahrestag der Dresden Bombardements von 45 und da wurden halt solche Vergleiche initiiert und da war natürlich eine starke Kritik, also wenn man so will, an dieser deutschen Friedensbewegung wurde sie dann in der Konkrete auch genannt, auch berechtigt, weil natürlich dann die Frage war, für oder gegen was man da eigentlich demonstriert hat. Wenn dann zum Beispiel dieser Vergleich mit Dresden aufkam und dass man es dann natürlich, das war natürlich zugespitzt, dann gab es halt sehr gute Polemiker wie Wolfgang Port damals in der Konkret oder ähnliche Leute, die dann eben natürlich diese Frage stellten, wenn sich die Deutschen selber mit Dresden sozusagen assoziieren und mit, also Bagdad dann diesen Vergleich ziehen. Und dann waren natürlich die Folgerungen oder diese scharfe Polemik dagegen im Grunde vorhersehbar und finde ich auch nicht falsch. Und das war eigentlich der Anfang, also dieses Bruchs mit halt bestimmten, also ich würde nicht sagen mit einer antimilitaristischen Politik, das wird es hier nochmal unterscheiden, sondern mit bestimmten Ideologien oder mit bestimmten, sagen wir mal Vorstellungen, wie sie in Teilen der deutschen, vor allem der deutschen Friedensbewegung, sagen wir mehrheitsfähig war. So wird es das halt dann eher bezeichnen. Und wie gesagt, so Mitte der 90er, also das war halt der erste Höhepunkt damals, wo auch noch die Israel-Solidarische und die antideutsche Bewegung zusammenfielen, so bis Anfang der 90er Jahre. Das hat sich dann aber relativ schnell, hat sich das dann erstmal beruhigt, wenn wir es mal sagen. Die Nie wieder Deutschland Bewegung hat natürlich dann so 91, 92 an Bedeutung verloren, also das, weil klar war, es gab dann die Wiedervereinigung, die meisten Nazi-Demos waren dann, sind dann abgeflaut, dann gab es natürlich auch die staatlichen Reaktionen, nachdem das Asylrecht dermaßen eingeschränkt wurde, dass eben, weil die Nazis wurden ja auch so herangezogen als Argument, dass da jetzt ein Problem bestünde und man eben das Asylrecht einschränken müsste, also gerade in Rostock war das ja sichtbar und danach wurde ja auch viel härter gegen die Nazis vorgegangen und das waren dann halt auch ganz viele Gründe, dass eben diese Nie-wieder-Deutschland-Bewegung im Grunde eigentlich 91, schon Ende 91 eigentlich keine große Rolle mehr spielte und diese und dann ist auch erstmal die ganze Diskussion um Antisemitismus so ist dann eher sozusagen ist natürlich dann immer auf einem gewissen Level geführt worden. Es gab immer mal zu besonderen Anlässen Diskussionen, zum Beispiel zum Jahrestag der Bombardierung Dresdens und so weiter, aber es spielte immer vor dem Hintergrund deutscher Geschichte eine Rolle und nicht vor dem Hintergrund was jetzt die Politik im Nahen Osten oder in Israel ist. Und ein Einschnitt war dann tatsächlich, was ja auch für Erfurt schon gesagt wurde, der September 2001. Und das ist ja erstmal eigentlich gar nicht so logisch, also wie so der Anschlag in den USA, was der mit der Antisemitismusdiskussion zumal jetzt in Deutschland zu tun hat. Also ist ja erstmal, fragt man sich ja, ist ja der Zusammenhang nicht so offensichtlich so in erster Hand, aber der Zusammenhang rührt halt daher, dass zumindest für die Israel-solidarischen Teil der Linken, der eben das Ausdruck war eines Islamismus, der ist halt dann weltweit ausgebreitet hat und mit dem Anschlag auch seine Bedeutung oder seine Macht zumindest auch in den Zentren, in den westlichen Zentren zu intervenieren, gezeigt hat und eben, wenn ich es jetzt sagen, gleichgesetzt, aber wurde halt gesagt, dass gerade Israel als sozusagen im arabischen Raum diesen Angriffen oder ähnlichen Angriffen natürlich nicht in der Dimension ständig ausgesetzt wurde und dass die Leute, die jetzt halt dann vor allen Dingen als erstes die Angst hatten, ja, wird jetzt die USA wieder einen Krieg anfangen? Das ging ja dann relativ schnell. Also nach den Anschlägen, denen wurde dann halt von Seiten der Israel-Solidarität, dass die im Grunde sozusagen ja mit den Islamismus oder mit dem Islamismus in der verschiedensten Form paktieren oder zumindest totschweigen oder bagatellisieren und weiterhin sozusagen die USA als Hauptfeind sehen. Und da kamen dann halt diese Parolen, die ja wohl dann auch in Erfurt zum Teil dann so nach 2001, 2002 oder 2003 sozusagen bekannter wurden. Zum Beispiel war das wieder mit dem, wo dann eben die Kollaboration eines Teiles der Linken mit dem Islamismus sozusagen im Mittelpunkt stand. Also damit wurde natürlich ein bewusster Bezug gesetzt zur NS-Geschichte und zur Kollaboration von bestimmten Regimen oder bestimmten Teilen, in Frankreich zum Beispiel, oder bestimmt eher vor 1938 die britische Politik mit Münchner Abkommen wird so als ein Beispiel genannt, wo man sozusagen versuchte, den Nationalsozialismus zu besänftigen oder auf die Sowjetunion zu lenken, aber uns jetzt zu einigen darauf, statt ihn zu bekämpfen. Und solche Analogien wurden dann natürlich wurden halt auch bewusst gezogen, wenn man die Flugblätter und die Stellungnahmen, die waren schon meistens relativ komplex. Also es war jetzt, die Parolen waren natürlich immer einigen provokativ, aber es waren meistens immer sehr komplexe auch Hintergründe, wobei natürlich die Frage ist, wie solche historischen Vergleiche und Analogien, das ist ja immer das Problem. Auf jeden Fall wurde halt im Grunde im Zusammenhang gezogen, dass der Islamismus und heute oder vor 10 Jahren und der Nationalsozialismus der 30er Jahre zumindest was Gemeinsames haben. Das wurde dann halt auch immer ausgefeilter versucht. Und dann, da war halt dann gerade die Bahamas, also dieses dann, muss man natürlich auch sehen, wo es dann viele Abspaltungen gab, immer mehr halt so ein kleiner Kern von Leuten gab, die auch im Grunde, wenn man so will, die Zeit die überdauert hatten. Und dieses dann 2001, das war dann eigentlich das Erstaunliche, oder wenn man so will, was natürlich für sie ein unerwarteter Erfolg war, verbündet hatten oder, sagen wir, Zulauf bekamen oder Interesse oder Unterstützung von Teilen der Antifa-Bewegung. Und das war gerade, das Neue dann daran, dass dann die Bahamas auf einmal sozusagen in Teilen der linksradikalen Bewegung ein Thema war. Es war ja vorher eine sehr abgeschlossene Zeitung, wie gesagt, noch aus dem ex-maoistischen Zirkel, die halt, sagen wir, ihre Kritik, die ihre Leserinnen und Leser hatte, die ihre Fans und ihre Kritikerinnen hatte, das war schon klar, aber sie spielte in der Alltagspolitik keine Rolle, sie machte auch keine, sie tauchte nicht auf Demonstrationen auf und das war gar nicht ihr Ding, sie interessierte nicht, was in der radikalen Linken diskutiert wurde, das war halt so in den ersten 90er Jahren. Und das war nach 2001 anders und da muss man natürlich sehen, dass gerade zu dieser Zeit, also das war ein paar Monate vor dem 9. September, gab es ja diesen Kongress, wo die Antifa-Bewegung, die in den 90er Jahren ziemlich stark war, sich gespalten hatte, wenn man so will, in einen aktionistischen Flügel, der sozusagen der Vorläufer der interventionistischen Linken dann wurde, im weitesten, und einen Flügel, der mehr eben auf Diskurs orientiert, also der Theorie-Diskussionen führen wollte, der sich von so einer Bewegungsorientierung verabschieden wollte und der dann, also ist natürlich mit vielen Windungen, also wo dann ein großer Teil, würde ich sagen, heute ums ganze Bündnis ist. Und das hatte dann halt erstmal dazu geführt, dass es viele Freischwimmer in der Antifa gegeben hat, dieses zu keinen dieser beiden Bündnisse zugehört würden, die natürlich dann diese neue Orientierung auf die Bahamas, die dann die Bahamas auch entdeckten als eine sozusagen dritte Form, also einer, es ist nicht an einer dieser großen Blöcke zu beteiligen, und das war eine Gemengelage, wo dann tatsächlich diese Zeitung diese Bedeutung bekam, auch eine gewisse Art Stichwortgeber für Leute, die dann früher eher theorielose Bewegung, auf einmal wurde das dann so angefüttert mit Argumenten. Und ja, das war ein seltener Fall, würde ich mal sagen. Man kann auch sagen, spätmaoistische Kaderbildung, wo eine Zeitung überwinterte. Ja, im Grunde war es ja so. Also das waren im Grunde tatsächlich, das ist vom KB geschulte Kader. Also es war keine Absicht, aber so war das, dass die es tatsächlich schafften, weil die meisten dieser Gruppen, die bleiben ja in der Bedeutungslosigkeit. Aber die, wo dann der historische Moment, wenn man so will, schafft, dass die, das ist mittlerweile ja auch wieder vorbei, aber die halt so um 2001, 2002, 2003, würde ich so sagen, waren die ein Faktor. Es gab halt Hasser und es gab Fans von denen, und ja, sie hat ja eine Bedeutung bekommen, wo man sich fragt, wie es entstanden ist. Und da sind natürlich unheimlich viele Zufälle. Und ja, und das ist aber sozusagen, kann man so sagen, so ein bisschen der Hintergrund dann gewesen, weil natürlich diese, sagen wir, was natürlich auch noch ein wichtiger Moment ist, warum Teile dieser Antifa-Linken es ist dann da, sagen wir, für die Thesen auch ansprechbar waren, lag natürlich auch an ihren ganz praktischen Erfahrungen, das ich ja auch nochmal erwähnt hatte, zum Beispiel in der Ostdeutschen, aber nicht nur da Provinz, wenn es darum ging, irgendwie gegen Nazis vorzugehen, dass man dann eben nicht nur mit Polizei und den Nazis selber zu tun hatte, sondern oft dann auch noch mit einem Teil der Bevölkerung, die zumindest, sagen wir, wenn sie nicht direkt mit den Nazis Partei ergriffen, zumindest deutlich machten, dass da von außen Leute rankommen und da irgendwie demonstrieren, dass sie das für schlimmer finden, als was die Nazis machen. Jetzt mal sehr, sagen wir, vorsichtig ausgedrückt, solche Erfahrungen gab es, ob es in Saalfeld, in Wurzen und so weiter. Und das hat natürlich bei einer oft, sagen wir, sehr idealistisch geprägten, sagen wir, mittelständischen Linken, also oft die doch noch mit so einem Ideal einer Demokratie oder so oft rangingen, hat natürlich zu großen, sagen wir, zu Enttäuschungen oder auch zum Hass. Also die haben das dann nicht analysiert, warum das so ist. Das könnte man ja dann auch genauer analysieren, sondern da gab es dann halt diese Ablehnung. Also ich meine, das kann man auch damals kann man auch an der Musik ausdrücken. Es hat dieses Beispiel von Goldene Zitronen, das war halt eine der Bands, die damals, die oft auch solchen Demos auch gespielt wurden, wo auch solche Gefühle ausgedrückt wurden. Das heißt, dass wieder allein heißt es, wo eben dieser dann eine Erklärung, die eben sagen wir von deutschem Mob sprach und das dann ziemlich verallgemeint hat, dass sie es dann in ihren Erfahrungen zumindest wiederfand und das waren halt verschiedene Gründe, die dann dazu beigetragen hatten, dass es dann so eine neue Israel-Solidaris-Bewegung, sagen wir jetzt mal, entwickeln konnte, die dann auch, ich glaube in Erfurt, das war ja so ein Beispiel, die dann in vielen Städten sozusagen die linke Debatte über Jahre prägten, also das sind ja, da gab es dann Wohngemeinschaften auseinandergegangen, sogar irgendwie Fokus, also alles mögliche. Also es war erstaunlich, dass es an diesem Thema entstanden ist. Und wie gesagt, das hatte halt dann diese Gründe. Und da ist halt die Bahamas zeitweise tatsächlich, hatte diese Bedeutung bekommen, ist aber im Grunde heute schon längst nicht mehr so. Also was halt heute oft auch vergessen wird, dass natürlich dass immer sehr schnelllebige Strukturen sind. Das fand ich dann auch ganz gut in diesem Buch zu Topf und Söhne. Da gibt es ja auch ein Kapitel, wo so diese Antisemitismusdebatte aufgearbeitet wurde. Wo es dann, das fand ich halt auch eher selten, dass sowas dann, dass es dann zwei, die damals, die mal auf der gegensätzlichen Seite standen, an einen Tisch setzen und darüber reden und aber heute irgendwie beide irgendwie unterm Dach der Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen sind, das ist ja dann auch, vielleicht ist ja auch lustig, das ist jetzt auch nicht überall so, aber heute ist es im Grunde so, hat sich schon ein Teil der Israel-Solidarischen Strömung, also ein großer Teil, hat nichts mit der Bahamas zu tun, also grenzt es ganz stark ab von der Bahamas, was halt daran liegt, dass die nochmal im Zuge von 2001, 2032, das hat es dann auch nochmal eine Wendung gemacht haben, dass sie sich selber nicht mehr als sozusagen korrektiv in der Linken sehen oder als Israel-solidarische Linke, sondern dass sie die Linke, also zumal die deutsche Linke, überhaupt bekämpfen. Das sagen sie, also das ist ja ganz klar die Linie der Bahamas, dass die auch im Vorwort damals geschrieben haben, ihre Aufgabe ist es nicht mehr irgendwie der, also damit haben sie sich gegen so eine Strömung, die gesagt haben, naja, einiges von dem, was ihr gesagt habt, ist ja mittlerweile in großen Teilen der Linken sozusagen eingesickert oder wird sogar verbal anerkannt, das ist doch eigentlich ein Erfolg für euch. Und da haben sie gemeint, also das ist natürlich auch so ein bisschen diese Krams, diese Hegemonie-These, das haben sie halt total abgelehnt, haben gesagt, nein, das ist kein Erfolg, im Gegenteil, das finden sie also eine totale, wir fänden sie eine Niederlage und sie im Gegenteil, sie müssen gerade die entlarven, die jetzt mit verbal ihren Argumenten oder ihren Argumenten der frühen 90ern versuchen, jetzt Einfluss zu nehmen, weil das sind eigentlich die Schlimmsten. Da kommen natürlich auch wieder so bestimmte, wenn man so will, ML-Strukturen rein, wo natürlich, sagen wir, gerade die, die in einer gewissen Zeit näher stehen, besonders bekämpft werden. Also nicht umsonst hatte die stalinistische KPD besonders linke Sozialdemokraten bekämpft und so weiter. Oder eben Anarchisten oder so weiter. Also das heißt, wo theoretisch zumindest in der Nähe wäre. Und so ist, da steckt halt auch noch ein bisschen drin. Jedenfalls haben die ganz deutlich gesagt, dann kam halt noch, das haben wir dann auch nochmal beschrieben, weil das schon nochmal eine Umdrehung ist, die halt, wo sie dann halt selber im Grunde rassistische Argumente nutzen. Also es gibt dann halt diese, einen Artikel, der ist mit einer italienischen Autorin, Felazzi heißt die, die früher mal, also die war nie eine radikale Linke, aber sondern eine würde ich sagen, ja, progressive Autorin jahrelang, die dann aber die letzten Jahre, die ist mittlerweile auch tot, ihres Lebens, ist dann auch in so eine Anti-Islam-Bewegung, also ganz stark es ist, engagiert hat und die hatte halt ein Buch geschrieben, wo sie auch im Grunde gegen Flüchtlinge aus arabischen Ländern sozusagen Stellung nimmt, wo sie dann sogar droht, also das war im Grunde ähnlich, was es hier jetzt auch gibt, gab es in Italien schon vor einigen Jahren, wo Flüchtlinge Zelte, also Camps aufgebaut haben in der Innenstadt und dafür ihre Reste als Flüchtlinge zum Beispiel, dass sie eben freie Bewegung und so weiter kriegen, demonstriert haben, was jetzt auch seit 2 Jahren ist, auch in Deutschland in verschiedenen Städten gibt. Und dagegen hat sie sich halt gewandt, hat sie sogar gedroht, die Zelte selber anzustrecken, wenn die nicht geräumt werden, und zwar noch mit so einem Argument, dass das christliche Abendland wäre und das wäre eine Eroberung durch, weil das waren halt Flüchtlinge aus Somalia hauptsächlich, das wäre im Grunde eine Eroberung, also sagen wir eine Eroberung des Islams für das christliche Abendland. Und diese ganze Argumentationsweise ist ja extrem reaktionär und kann eigentlich nur, also würde man hier wahrscheinlich in Deutschland so im Bereich von Pro-Deutschland oder so in dieser Ecke verorten und ist auch in jedem anderen Kontext reaktionär, also zumal es überhaupt darum geht, dass Flüchtlinge aus islamischen Ländern jetzt sozusagen als Verkörperung des Islam der Europa bedroht. Also das ist ja, also ist in keiner Konstellation irgendwie ein progressives das Argument. Und trotzdem hat die Bahamas, also die sind da gar nicht weiter drauf eingegangen, sozusagen das abgedruckt. Übrigens ist das Buch ist halt auch in mehreren Ländern, Frankreich zum Beispiel, ist es wegen Rassismus. Gab es eine Anklage dagegen und der Bernhard Schmidt hat in der Channel, weil er auch als erster damals, das Buch gab es erst auf Französisch und Italienisch, darauf hingewiesen und die Bahamas hat dann eine Lobeshymne auf das Buch und die Autorin gemacht. Und das war eigentlich der Punkt, wo dann halt ein Großteil der Israel-Solidaris-Linken, die eben, also wie gesagt, nicht alle, aber ein Großteil, den Bruch mit der Bahamas gemacht haben und das ist so, wie gesagt, das war 2003, 2004 und seit der Zeit hat es die Bahamas auch mehr und mehr, wie gesagt, da kann man, Sekte ist vielleicht ein falsches Wort, aber es ist halt ein sehr geschlossener sozusagen Zusammenhang, der alles, was die nur kritisiert, sozusagen als sozusagen in die internationale islamistische sozusagen Ecke stellt. Also wenn man das heute noch liest, da gibt es immer noch so ein Drittel von Artikeln, die so ein bisschen Theorie, die noch das auf die Frankfurter Schule beziehen. Aber viele aus diesen Zusammenhängen haben das auch mittlerweile verlassen. Aber trotzdem wird natürlich dieses Feindbild auch gerne benutzt, weil man kann die mit der Bahamas dann all jede israel-solidarische Strömung auch vorführen, mit dem Argument, das sind ja alles Rassisten. Oder die grenzen sich ja gar nicht nach rechts ab, aber das ist natürlich genauso wieder eine völlig falsche Vereinseitigung und das ist längst nicht mehr identisch und Bahamas-Positionen gibt es auch in keiner linken Zusammenhang mehr, weil die selber gesagt haben, haben sich selber aus der Linken verabschiedet. Die haben, ich glaube 2005 sind die, also haben sie das letzte Mal in der Jungle World geschrieben, die sind dann rausgegangen, sie sind aus der Konkret rausgegangen, die hatten vorher schon, sagen wir da auch immer Diskussionsbeiträge, das sind ja eher Publikationen, wenn man so will, wo zumindest israel-solidarische Positionen auch, sagen wir, eine starke, sagen wir, nicht dominant sind, aber vertreten werden. Und das haben sich da überall verabschiedet davon, weil das eben immer noch linke Zeitungen sind und sie nichts mehr mit der Linken zu tun haben wollen. Und deswegen ist, es gibt aber auch so eine neue, sozusagen pro-palästinensische Linke, die es ab und zu gibt, die dann aber immer mit dem Argument, ja, das ist ja Bahamas-Positionen, jede, sagen wir, israel-solidarische Strömung irgendwie versucht, irgendwie zu desavouieren. Das ist natürlich genauso Quatsch. Also das habe ich in dem Buch auch nochmal deutlich gemacht. Und am Ende, im letzten Kapitel, das finde ich halt auch nochmal wichtig, also ich denke, vielleicht gibt es ja auch Fragen, kommen wir jetzt zum Schluss, geht es halt nochmal um 2 Sachen. Einmal ist ein Exkurs von Bernhard Schmidt, der halt nochmal, was ich auch wichtig finde, die Diskursverschiebung zu diesem Antisemitismus-Thema in der radikalen Rechten nimmt. Also das ist in Deutschland ja nicht so von Bedeutung, aber in Frankreich, Belgien und so weiter sind halt Parteien, auch große Parteien wie Front National oder vor allen Dingen diese umgewandelte Flams Block, die, sagen wir, früher ganz offen, sagen wir, in diesem altnazistischen Zusammenhängen waren, auch mit der NPD kooperiert haben. dieses sozusagen so jetzt als moderne Rechtsparteien profilieren wollen und auf einmal einen pro-israelischen Diskurs fahren, also beim Flams Block vor allem. Und das ist aber weniger, das hat natürlich nichts zu tun, dass sie keine Antisemiten mehr sind. Im Gegenteil, das kann durchaus aus antisemitischen Motiven sein, nämlich mit dieser Überlegung, naja, man könnte hier nicht keine Bedeutung kriegen oder keine stärkere Partei werden, weil ja die Juden das nicht zulassen. Also macht man so, dass man sich sozusagen gut stellt. Also dieses Argument spielt da auf jeden Fall mit rein, weil ja in deren Theorie auch angeblich Politiker wie Haider und so deshalb sterben mussten oder Möllermann, weil sie ja angeblich Israel kritisiert hatten. Das ist ja durchaus in dieser rechten Ideologie noch drin. Und die stellen dann halt, einige sagen das auch ganz offen, FPÖ-Politiker zum Beispiel. Also macht man so, dass man zumindest mit Israel gut stellt und dann ist man ja auf der richtigen Seite. Das hat der Bernhard Schmidt halt auch nochmal. Und dazu gehört natürlich auch die Pro-Deutschland-Bewegung. Aber die hat natürlich ein viel größeres Problem, dass es halt in Deutschland zumal eben eigentlich eine rechte pro-israelische Strömung nie rausbilden will, weil das immer auch eine Frage der deutschen Vergangenheit ist. Und das spätestens dann, wenn halt dann sozusagen die vertriebenen Funktionäre und so, die dann auch in der Partei sind, rebellieren oder wenn die das sozusagen kann das halt in vielen anderen Ländern geben, aber nicht in Deutschland. Das hat es halt auch gezeigt, weil ja auch die Pro-Deutschland-Bewegung, sagen wir, ein Protagonist war ja dieser Brinkmann, der ja dann sogar so Pilgerfahrten nach Israel organisieren wollte und der ja auch wieder rausgegangen ist. Also das heißt, das ist halt in einem Kapitel, weil ich halt schon denke, dass das hängt ja auch mit dem 11. September zusammen, wo dann manche rechte Parteien sagen, ja, dass Israel jetzt an der Front steht gegen den Weltislamismus und deswegen sozusagen der Antisemitismus da nicht mehr so die Rolle spielt oder sozusagen zurückgestellt wurde. Und die zweite Sache ist dann nochmal die Diskussion über die Frage, wie man jetzt zum Antizionismus selber, wie man damit umgeht, ob es da nicht auch eine Differenzierung wichtiger wäre. Und da hat es halt vorgeschlagen, dass man ähnlich wie man von einem regressiven oder Antikapitalismus redet, auch von einem regressiven Antizionismus reden kann, was eben verhindern soll, dass zum Beispiel antizionistische Positionen, die es ja in der ganzen Welt auch von vielen jüdischen Linken gibt, pauschal in so eine antisemitische Ecke gedrängt werden, was zumindest in Teilen, bei einer Diskussion, die jeden Antizionismus weltweit als in die Nähe des Antisemitismus rückt, nicht ausgeschlossen ist, dass dann auch jüdische Linke zum Beispiel auf einmal von es ist rechtfertigen müssen, dass sie sozusagen einen Antisemitismus-Vorschub leisten. Und deswegen ist halt diese Frage, ob man dann nicht sagt, es gibt ganz klar Kriterien, was ein regressiver Antizionismus ist, der aber eben nicht ausschließt, dass es auch durchaus antizionistische Positionen gibt und auch immer gab in der anarchistischen Linken, in der linkskommunistischen Linken, in ganz vielen Sachen, der eben keinen regressiven Charakter hat, dass es das weiterhin gibt. Und genauso diese Frage zu diesem binationalen Staat. Also wie gesagt, das ist ja dann eh nochmal eine Diskussion, die Tajus wurde dann erwähnt, die israelische und palästinensische Linke vor Ort diskutieren. Und es gibt ja Gruppen, wo die schon lange zusammenarbeiten, sehr kleine Gruppen natürlich. Und es gibt natürlich keinen Grund, also solche Positionen, die es da gibt, sagen wir von hier aus, das ist ja gerade das Gegenteil von dem, was die israelisch-solidarische Linke mal angetreten ist, dass man dann doch Nahostpolitik betreibt und dass man doch dann anmaßt, sich von Deutschland aus zu beurteilen oder verurteilen, was linke Israelis und Palästinenser vor Ort machen. Und genau das ist eigentlich, damit ist eher nochmal darauf drängen, dass man da zurückgeht an die Wurzeln der 90ern, wo man genau das abgelehnt hat und genau kritisiert hat, dass das oft von hier aus gemacht wurde, dass man dann eben meinte, man müsste da sozusagen Frieden retten im Nahen Osten und die zusammenbringen, sondern dass es aber umgekehrt nicht sein kann, dass man jetzt sozusagen von hier aus der israelischen Linken bescheinigt, sie würde, was ja auch manche jetzt gerade aus dem Bahamas-nahen Spektrum immer gemacht haben, aber auch Stefan Krieger, der hat ja sogar ein Buch dazu geschrieben, dass die eigentlich den Staat gefährden würden und so weiter. Damit, also das finde ich halt auch Positionen, also die ist, wo ich denke, dass die in einer Diskussion hier in Deutschland überhaupt nichts sozusagen meiner Meinung nach zu suchen haben. Und deswegen war halt dann nochmal dieser Vorschlag, für so eine Diskussion, die eben unterscheidet zwischen regressivem Antisemitismus und reaktionären zwischen regressiver Antizionismus und reaktionären Antizionismus, sollte halt da nochmal so ein bisschen die Debatte anregen. Und ich habe ja auch so mitgekriegt, dass es in der letzten Zeit auch gerade in Zeitungen der, wie gesagt, wie der Konkret, der hier klar seit 1990 für die ein Forum der Israel Solidaris Linken ist, dass da zum Beispiel Micha Brumlik mit seiner Diskussion oder mit seiner Beschreibung vor allen Dingen der Diskussion um einen binationalen Staat jetzt im Nahen Osten, dass das ja durchaus auch vorwärtsweisende Diskussionen sozusagen führen kann. Also dass da nicht halt so eine Sperre ist, dass alle, wo gesagt wird, die jetzt noch von binationalen Staat reden, dass man die sofort in eine Antisemitismus-Ecke stellt, was ja völlig unbegründet ist, wie gesagt, wenn es aus dem Nahen Osten selber kommt. Was anderes ist natürlich, wenn man sich hier solche sozusagen vom grünen Tisch solche Konstrukte aufbaut. Das ist natürlich was anderes, weil das in Deutschland, aber es geht halt vor allen Dingen darum, dass man halt auch wahrnimmt, was diskutiert wird in anderen Ländern, gerade in den Ländern, in den Betroffenen vor Ort, und dass man sich da ja viel vergibt, wenn man von vornherein sagt, die kommen gar nicht in Frage, das wie Kajusch oder andere Gruppen, dass man sich gar nicht auseinandersetzt, was die genau wollen, wie die arbeiten, wie sie auch versuchen, eine Zusammenarbeit schon vor Ort. Wenn man das nur unter dieser mit dieser Brille sieht, die reden vom binationalen Staat, deswegen hat man nichts mit denen zu tun. Und ich glaube, da hat sich auch einiges geändert. Also das, da ist die Diskussion auch offener geworden, und das finde ich halt auch eigentlich sehr begrüßenswert. Ja, und ich denke, es ist schon lange genug, vielleicht gibt es ja eher Fragen oder auch Kritik, Anregungen. Das finde ich immer am interessantesten, auch wenn es kritische Anmerkungen sind. Und wie gesagt, wollte ich noch sagen, hat jetzt einige Bücher mitgebracht. Wenn es da Interesse gibt, die sind, kann man da häufig erwerben. Mhm.